Ich stehe relativ früh auf, ich mache meine Yoga-Übung, mein Sonnengebet, ich trinke Tee, ich trinke ein bisschen Espresso und ab ungefähr 8 Uhr sitze ich dann am Schreibtisch und ich arbeite circa 10 Stunden, also bis circa 18 Uhr, aber ich sitze nicht die ganze Zeit. Ich gehe sehr, sehr viel herum, ich gehe sehr viel spazieren zum Nachdenken, aber es ist wichtig zu sagen, ich will.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Wellemer.
Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge Krone Hit Success Stories. Heute mit, ich bin ein bisschen nervös, Thomas Breziner. Hey.
Hallo, hallo, kein Grund nervös zu sein.
Ja,
bitte. Bin ich so fürchterlich? Ich so furchterregend aus?
Oder? Eher das Gegenteil, der Star meiner Kindheit und von so vielen Kindern bis heute. Echt cool, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Danke herzlichst.
Auf Wikipedia habe ich recherchiert Thomas Konrad Breziner. Woher kommt der Konrad?
Das ist mein zweiter Vorname. Das ist der Name meines Vaters
gewesen. Ah, okay. Ja. Du bist jetzt gerade auf Promotour. Dein erster Liebesroman ist draußen, Liebesbrief an Unbekannt. Magst du mal kurz ein bisschen verraten, um was in dem Buch geht?
Es ist die Geschichte einer jungen Österreicherin, Emma heißt sie, bei der so ziemlich alles schief geht. Ihre Ehe geht in Brüche, beruflich hat sie große Probleme und sie flüchtet dann nach England, an die Südküste, nach Brighton und übernimmt dort so eine Art Frühstückspension von ihrer Tante, die verreist. Und sie versucht dort ihr Leben neu zu finden und sie wünscht sich natürlich auch sehr, sehr neue Liebe. Und in Brighton lernt sie eine Frau kennen, die sagt, was du machen musst, ist Liebesbriefe an einen Unbekannten schreiben. Einfach nur für dich. Schreib, wie es dir geht, was du dir wünschst. Kreier ein bisschen das Leben, das du einmal haben möchtest. Und diese Briefe legst du in den Schreibtisch und schließt sie dort ein und dann wartest du, was geschieht. Und das macht sie auch, zuerst etwas zögerlich, dann immer lieber und dann geschieht etwas ganz Unglaubliches. Sie bekommt plötzlich einen Antwortbrief, obwohl niemand diese Briefe kennen kann. Und die Antwort ist zutiefst berührend für sie. Und sie möchte jetzt unbedingt herausfinden, wer ist der Mann, der ihr diesen Brief geschrieben hat. Und so beginnt eine große Suche, aber auch eine Suche nach sich selbst.
Klingt sehr, sehr spannend. Vor allem, ich habe auch schon ein bisschen so hineingelesen. Ich finde, man kann sich ganz gut mit der Frau identifizieren, weil ich glaube, das kennt jedes Mädel so. Man ist auf der Suche nach dem perfekten Mann, aber irgendwie existiert er halt nicht. Glaubst du, gibt es so diese perfekte, einzige, wahre, große Liebe?
Also ganz ehrlich gesagt, an dieses Perfekte glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass viele Beziehungen wesentlich einfacher wären, wenn man einfach akzeptiert, dass es kein Gegenüber ist, von dem man alles bekommen kann, was man im Leben haben möchte. Wenn es Übereinstimmungen gibt, ist das einmal schon etwas sehr Wichtiges. Und ich glaube heute, wenn man gemeinsame Interessen hat, das ist schön, wenn man dann was miteinander macht. Aber ich habe etwas beobachtet, Beziehungen, die lange halten, das sind Menschen, die gleichen Werte haben, die in die gleiche Richtung schauen und damit auch in die gleiche Richtung gehen.
Du bist ja auch selber seit 3 Jahren mittlerweile verheiratet. Was ist da bei dir und deinem Mann Ivo das Geheimnis eurer langjährigen Beziehung?
Das Geheimnis, also erstens einmal, natürlich, dass wir einander unendlich gern haben. Wir wollen einander, aber wir brauchen einander nicht. Wir sind die allerbesten Freunde, eindeutig. Und wir haben miteinander viel Geduld. Denn das braucht's ganz einfach auch. Und ich glaube, wir sind beide auch einfach unendlich froh, dass wir einander gefunden haben. Wir kommen beide aus sehr langen Beziehungen. Ivos Partner ist ja gestorben und bei mir ist eine lange Beziehung auseinandergegangen. Und wir waren dann einfach sehr, sehr froh, dass uns dieses Glück beschert war, dass wir einander gefunden haben. In Brighton übrigens.
Ah, da kommt's gleich nochmal. Ja. Ist es so ein Ort, der so eine gewisse Bedeutung auch für dich hat, jetzt, wegen deiner Story auch?
Naja, ich habe 2 Jahre in Brighton gelebt. Als ich 50 Jahre alt geworden bin, habe ich meinen Lebenswunsch erfüllt, am Meer zu leben. Und da habe ich Brighton ausgewählt, weil man das relativ leicht erreichen kann, vor allem, weil ich ja auch in London einen Teil des Jahres lebe. Naja, und dort hat für mich ein ganz anderes Leben begonnen, weil Brighton ist schon eine Stadt für sich. Also die Leute sind dort, es leben sehr viele Künstler dort, es leben dort sehr, sehr viele ausgeflippte Leute, die aber so völlig selbstverständlich sind und keiner schaut dahin oder so, jeder kann sein, wie er will. Und am Meer zu leben und diese Rauheit des Meeres, vor allem jetzt um die Jahreszeit, also Ende des Jahres, Anfang des Jahres, das finde ich ehrlich gesagt am schönsten. Also der Sommer dort hat mir gar nicht so gefallen, aber der Winter war ein Urerlebnis. Und So habe ich dort eine Zeit verbracht, die für mich sehr wichtig war. Ich war in dieser Zeit ja auch allein, aber ich habe sehr viel gelernt.
Mhm. Was würdest du sagen, was so das Wichtigste, was du in dieser Zeit alleine gelernt hast?
Das Wichtigste war sicherlich für mich, dass ich mein Leben alleine gestalten kann, wissend, dass ich lieber mit einem Menschen an meiner Seite durchs Leben gehe. Aber ich habe damals etwas gestartet, was mir ein Freund empfohlen hat, ein sogenanntes Me-Project, also wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es so, ich bin allein, wie kann ich mir das Leben einrichten, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich mit mir selber wohlfühle und dass ich sage, ja, die Zeit ist schön. Und dann habe ich einfach Kleinigkeiten begonnen, wie zum Beispiel, ich schwimme sehr, sehr gern. Ich habe mir ein Schwimmbad gesucht, wo das Wasser 29 Grad hat, weil sonst ist es mir zu kalt. Das ist zwar so ein Familienbad gewesen, aber vollkommen egal. Dort bin ich dreimal die Woche hin und bin meine 45 Minuten geschwommen. Das hat mir schon gut getan. Und dann habe ich so verschiedene Sachen mir eben gesucht, die ich auch alleine gemacht habe und trotzdem genießen konnte. Und das war eine der wichtigsten Sachen.
Mhm. Also ich glaube, das können ganz viele nicht, dieses Alleine sein, weil viele, glaube ich, wollen einen Partner, um einfach nicht allein zu sein.
Das ist aus meiner Erfahrung eine Motivation, die viele haben und ich genauso hatte. Und ich muss dazu sagen, das ist kein gutes Fundament für eine Beziehung, die Bestand hat.
Du hast jetzt schon erzählt, du pendelst quasi zwischen England und Österreich. Wie kann man sich das so einen klassischen Alltags-Arbeitstag bei dir vorstellen? Ist es dann nicht auch voll stressig?
Nein, ich bin ja unendlich dankbar für all das, was ich machen kann. Ich mache das ja wahnsinnig gerne. Und natürlich, also es gibt Arbeitstage, wo ich unendlich viele Termine hintereinander habe. Das ist so. Gut, das muss man gut einteilen und schauen, dass man überall in Ruhe hinkommt. Und das mache ich auch. Ist das dicht? Ja. Bin ich am Abend ziemlich K.O.? Bin ich auch. Ja, aber das ist ganz einfach so. Schreibtage sind so, dass ich meistens schon in der Früh nicht erwarten kann, anzufangen. Da bin ich dann wirklich zu Hause und ja, ich stehe relativ früh auf, ich mache meine Yoga-Übung, mein Sonnengebet, ich trinke Tee, ich trinke ein bisschen Espresso und ab ungefähr 8 Uhr sitze ich dann am Schreibtisch und ich arbeite circa 10 Stunden, also bis circa 18 Uhr, aber ich sitze nicht die ganze Zeit. Ich gehe sehr, sehr viel herum, ich gehe sehr viel spazieren zum Nachdenken und gönne mir dazwischen ja auch immer wieder einen Espresso, ist für mich sehr wichtig. Und so geht es dann dahin und manchmal brauche ich Stunden, bis ich richtig anfange zu schreiben, aber es ist wichtig zu sitzen und zu sagen, ich will. Und dann geht es plötzlich sehr flott. Manchmal kann ich sofort in der Früh anfangen zu schreiben und es geht dann flott dahin und am Abend gönne ich mir dann irgendetwas Schönes, was mich entspannt.
Mhm. Das finde ich mich total spannend, weil ich stelle mir das total schwierig vor, wenn man sich hinsetzt und sagt, okay, ich muss jetzt kreativ sein, aber wie du das beschreibst, fließt es dann einfach, wenn du sagst, okay, ich will. Finde ich voll spannend irgendwie.
Naja, es fließt nicht immer, aber es fließt sehr, sehr oft. Und dafür muss man auch wiederum sehr, sehr dankbar sein.
Ja.
Aber es gibt natürlich verschiedene Tricks, wie du die Ideen zum Fließen bringen kannst. Bei mir ist einer, dass ich erstens immer im Satz zu schreiben aufhöre und zweitens Notizen schon mache, was ich noch alles im Kopf habe. Also ich schreibe am Abend nicht so lange, bis alles völlig leer ist in mir, sondern ich habe immer noch Ideen, wie es weitergehen kann. Die notiere ich dann. Das heißt, wenn ich mich am nächsten Tag hinsetze, muss ich erstens einmal mitten in einem Satz zu schreiben beginnen, was dann schon viel einfacher ist. Und zweitens lese ich dann nach, was ich für Notizen gemacht habe. Und dann weiß ich auch, wie es weitergeht. Und in dem Moment, wo du einmal hineinkommst, dann geht es wesentlich besser. Das dauert aber auch manchmal. Und manchmal geht es besser. Es ist ganz unterschiedlich.
Mhm. Und in welchen Momenten kommt dir so die Inspiration für deine Bücher oder für die Figuren zum Beispiel auch?
Immer und überall. Das ist vor allem, wenn ich in Bewegung bin. Also und beim Schwimmen. Also Schwimmen ist für mich wirklich etwas unglaublich Wichtiges. Und zum Beispiel dieses Jahr im Sommer war ich in Griechenland und eine Woche lang und das ist ehrlich gesagt nicht wirklich gelungen. Das waren einige Sachen, die gar nicht so schön waren. Aber ich konnte schwimmen. Und ich bin jeden Tag, ich weiß nicht, glaube ich, zweimal 45 Minuten oder zweimal fast eine Stunde, bin ich geschwommen und da ist mir so viel eingefallen, dass ich ein komplettes Notizbuch innerhalb einer Woche vollgeschrieben habe mit Ideen. Und einige davon werde ich umsetzen.
Mhm. Ja, sehr spannend finde ich das. Du hast ja über 550 Bücher geschrieben, das ist ja auch schon mal ein Wahnsinn, finde ich. Gibt es irgendeine Figur, die du ganz besonders magst, so ein bisschen eine Lieblingsfigur?
Naja, die Figur, die ich kreiert habe, die mich jetzt so viele Jahre begleitet hat, das ist natürlich Tom Turbo. Und er ist einzigartig. Das war ein Kindheitstraum, den ich hatte. Dass der einmal Wirklichkeit wird auf diese Art und Weise, ist ein bisschen ein Wunder für mich. Aber ich habe viele andere Figuren und viele haben ja auch ein bisschen immer etwas von mir.
Ja, gibt es eine, die ganz besonders dir ähnelt irgendwie?
Naja, ich sage immer, ich bin eine Mischung aus Axel und Lilo aus der Knickerbocker-Bande und ein bisschen Dominik habe ich auch noch drinnen und Poppy ebenfalls. Also ich glaube, die ganze Knickerbocker-Bande ist so etwas, das in mir vereint ist, weil ich habe immer Rätsel geliebt. Ich habe immer geliebt, so etwas herauszufinden. Auf der anderen Seite, ich bin einer, der manchmal eben losprescht, auch vielleicht zu schnell, so wie der Axel. Und ich bin so wie der Dominik, auch als Kind manchmal so ein bisschen altklug gewesen, mag Theater sehr gerne und ich liebe Tiere über alles, wie die Poppy. Also Lilo, Axel, Poppy, Dominik, alle vier stecken in mir.
Du hast vorher gesagt, Tom Turbo war so ein bisschen ein Kindheitstraum. Wie ist dieser Traum entstanden bei dir als Kind?
Als Kind, ich war jetzt nicht derjenige, der 120 Freunde hatte, ständig Fußball gespielt hat, sondern ich war jemand, der mehr vor sich hingeträumt hat. Ich habe mich für Puppentheater interessiert, dafür haben sich nicht viele andere interessiert. Ich habe ständig Papiertheater gebaut, Geschichten erfunden. Und meine Eltern hatten ein Wochenendhaus und das lag wunderschön in so einem großen Park, nämlich mit anderen Häusern und da konnte man herrlich Radfahren. Und mein Rad war immer meine große Freiheit und damit bin ich gefahren und sehr oft eben auch alleine gefahren und habe immer davon geträumt, dass dieses Fahrrad verschiedene Sachen kann. Und ich habe eben so Antennen drauf montiert und ein Sprechfunkgerät, ein Walkie-Talkie hatte ich und hinten eine Kiste, in der immer spezielle Sachen drinnen waren. Und das war natürlich der Ur-Tom-Turbo.
Gibt's denn noch den Ur-Tom-Turbo?
Nein, natürlich nicht. Das war meine Kindheit.
Ja, schade eigentlich. Zurück.
Nein, es gibt aber den allerersten Tom-Turbo, der jemals vor der Kamera stand. Den gibt es natürlich und der steht heute bei mir in meinem Büro und wenn ich von meinem Schreibtisch aufschaue, sehe ich ihn.
Vor kurzem hast du auch ein Instagram-Foto mit dem gepostet.
Ja.
Ein Throwback-Pick mit einem coolen 90s-Outfit damals noch und der erste Tom-Turbo. Mhm. Wie ist das für dich, wenn du so die alten Bilder siehst, so von den Anfängen?
Das ist für mich irgendwie ganz seltsam. Ich habe nämlich ein ziemlich gestörtes Zeitgefühl. Das heißt, ich lebe sehr im Heute und sehr in dem, was ich jetzt alles machen möchte und was ich noch machen will in der Zukunft. Und wenn ich dann zurückblicke und diese Bilder sehe, dann kommt mir das vor, als wäre das vorgestern gewesen. Dass das schon so viele Jahre zurückliegt, das ist für mich schwer verständlich. Und ich habe natürlich erstens sehr schöne Erinnerungen, aber auch noch so ein sehr, sehr starkes Gefühl, weil, naja, ich habe für Tom Turbo fürs Fernsehen mehr als 400 Folgen geschrieben und gedreht.
Wahnsinn.
Das ist schon eine Menge. Da verbringt man sehr, sehr viel Zeit damit.
Das glaube ich. Krone Hit Success Stories heißt ja unser Podcast. Du bist ja einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren im deutschen Raum, vermutlich der erfolgreichste in Österreich. Magst du mal kurz erzählen, wie hat das Ganze bei dir begonnen? Wie bist du zum Thema Schreiben oder auch zum Thema Kinderfernsehen zum Beispiel gekommen?
Meine Theorie lautet, dass ich zu all dem gekommen bin, weil ich das nie wollte und weil ich vor allem den Dingen nie hinterhergelaufen bin. Ich habe eben, wie gesagt, als Kind erstens gerne Geschichten mir ausgedacht. Zweitens, ich habe mich für Puppentheater interessiert. Drittens, ich habe mich für Fernsehen interessiert. Und ich habe ja als Puppenspieler schon während meiner Mittelschulzeit begonnen beim Fernsehen, habe sehr viele ich habe 140, 150 Fehlstunden gehabt, locker, die meine Eltern entschuldigt haben mit Fernsehaufzeichnung. Und ich war sehr gut, deswegen durfte ich das. Und nach der Matura wollte ich ja Tierarzt werden. Und das war eine völlig falsche Vorstellung von diesem Beruf. Ich habe eben die romantische Vorstellung gehabt, die ich dann in 7 Pfoten für Penny in dieser Buchserie verwirklicht habe. Und was dann passiert ist, war, dass ich Wettbewerbe gewonnen habe. Also ich habe mich hingesetzt, ich habe Fernsehdrehbücher geschrieben und andere Sachen und habe Wettbewerbe gewonnen. Und plötzlich kamen dann Anfragen sowohl vom Fernsehen, wo man mich als Puppenspieler kannte, als auch dann vom Radio, ob ich eben Geschichten schreiben möchte, vor allem für Kinder. Und ich wollte das. Und so hat das begonnen. Und ich habe, wie man so schön sagt, klein begonnen. Ich habe viele gute Nachtgeschichten geschrieben, nur sie sind mir nicht klein erschienen, sondern ich war ja schon begeistert, dass ich das machen konnte.
Mhm.
Und dann habe ich viele Hörspiele geschrieben. Und die hat dann ein Verlag gehört und hat gesagt, das gefällt uns so gut, wollen Sie nicht Bücher schreiben? Und ich war zu der Zeit aber so erfolgreich, auch beim Fernsehen schon, ich habe Regie geführt. Und dass ich gesagt habe, nein, ich weiß nicht, das ist so viel Arbeit, Bücher und so weiter. Und die haben immer wieder gesagt, oh ja, ich sollte das machen. Und dort habe ich ja dann gesagt, gut, aber ich schreibe nur eine Buchserie.
Mhm.
Und die haben gesagt, großartig, wir suchen ständig einen Autor, der uns so etwas schreibt, wie viele Bücher ich mir vorstelle. Und ich war gewohnt, vom Radio jede Woche ein Hörspiel abzugeben. Und darum habe ich gesagt, naja, machen wir mal 10 Bücher.
Mhm.
Und die haben gesagt, ja super, und in welchem Zeitraum? Und ich habe gesagt, nur in einem Jahr. Für mich war das so selbstverständlich, ständig zu sitzen und zu schreiben. Die haben das nicht glauben können, aber so hat es wirklich begonnen. Und naja, und dann hat sich das innerhalb der ersten 2-3 Jahre ist das dann schon ziemlich groß geworden. Mhm. Und so ist es dann immer weitergegangen.
Was war die erste Buchserie?
Die Knickerbockerbande.
Ah, okay. Haben wir jetzt auch vor kurzem auch ein Remake gehabt, 20 Jahre.
Ja, das war eben die Idee. Vor 2017 habe ich die Idee gehabt, dass ich ein Buch für Erwachsene schreibe, die Knickerbockerbande 20 Jahre später, also sie sind erwachsen. Was wird aus denen? Das hat mich immer interessiert. Dann habe ich dieses Buch geschrieben und ich muss ehrlich sagen, bis heute ist das einer der bewegendsten Augenblicke gewesen. Es ist um Mitternacht am 9. November 2017 präsentiert worden und da waren 700 Leute oder so. Also das war wirklich unglaublich. Ich habe bis 3 in der Früh Bücher signiert und alle waren so glücklich, ich auch. Und das hätte ich mir nie vorgestellt. Das ist Nummer 1 der Bestsellerliste geworden, auf der Erwachsenen-Bestsellerliste. Und das war für mich schon wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Und das war auch der Start für die Erwachsenenbücher, also die Bücher für Erwachsene, die ich jetzt schreibe.
Wie ist es so für dich, wenn du Fans siehst, die wirklich von klein auf bis heute als Erwachsene zum Beispiel auch Fans von dir sind?
Ja, das ist herrlich. Ich freue mich ja drüber. Das ist das größte Kompliment, das du bekommen kannst. Und ich habe dann auf Instagram auch begonnen, auch auf Facebook sehr bewusst freudige Sachen zu posten, weil mir das ein Anliegen war. Weil ich gesagt habe, dieses ewige Jammern auch über Social Media, was da alles schrecklich ist, das muss man doch auch positiv nutzen können. Und ich habe dann dort begonnen zu erzählen, was mir im Leben geholfen hat, auf eine freudige Spur zu kommen. Und meine Erfahrung lautet auch, dafür musst du etwas tun. Du darfst nicht nur darauf warten, dass das außen geschieht. Naja, und das habe ich gepostet und daraus ist ja dann das nächste Buch entstanden. Eben tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freude ins Leben bringst. Und seither schreibe ich ja auch mehr Bücher über dieses Thema. Und Liebesbrief an Unbekannter, Liebesroman hat ja auch Erfahrungen von mir drinnen, wo ich gesagt habe, mir haben sie geholfen und aus diesem Grund erzähle ich das dann auch gerne weiter. Vielleicht hilft es noch jemandem. Und das ist für mich jetzt so wunderschön, dass ich Leute, die jetzt kommen und sagen, sie haben eben meine Bücher in der Kindheit gelesen, jetzt lesen sie die Erwachsenenbücher oder lesen die Sachen, die ich auf Instagram poste und sie können daraus etwas mitnehmen. Und das ist für mich das schönste Kompliment und Menschen mit meinen Geschichten Freude zu bereiten, sie zu begeistern, das war immer mein Anliegen.
Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, denen du auch jeden Tag eben mit Instagram so eine Freude machst. Wie wichtig ist dir da die Interaktion mit den Fans auf Instagram?
Die Interaktion war immer wichtig. Ich meine, das war ja auch in den Kindergeschichten schon wichtig. Also bei Tom Turbo und überall war ja immer eine gewisse Form von Interaktion. Und ich schätze das wirklich sehr. Und ich freue mich, ich kriege sehr, sehr viele Zuschriften. Aber natürlich auch gerade in den Insta-Stories mache ich ja immer wieder Sachen hinein, wo Leute sich ausdrücken können oder etwas erzählen können oder ihre Meinung dazu sagen können. Und ich finde das schön, auch wenn mir Fragen gestellt werden, wenn ich dazu etwas erzählen kann. Ich finde das großartig. Ich habe jetzt eine Liebesgeschichte laufen, auch in 7 Folgen. Also die habe ich extra für Instagram und für Facebook geschrieben. Und da gibt es jeden Tag ein kurzes Kapitel und danach kann man sagen, wie glaubt man, dass es weitergeht oder was könnte jetzt gesagt werden und so weiter. Und der Response, also der Rücklauf an Ideen oder auch an Mitmach ist unglaublich. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Glaube ich, ja. Wie viel Zeit investierst du da für so eine Insta-Story oder auch diese Facebook-Story jetzt?
Das ist ganz unterschiedlich. Es ist so, ich poste prinzipiell nur dann, wenn ich wirklich eine Geschichte erzählen kann. Es gibt Tage, wo ich nur zu Hause sitze und schreibe. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Das mache ich dann auch nicht. Aber das ist nur 2-3 Tage und dann passiert irgendetwas oder mir fällt etwas ein und dann erzähle ich darüber. Also manchmal ist das mehr, manchmal ist das weniger.
Mhm. Und natürlich die Postings mit Jopi, deinem süßen kleinen Hund.
Ja, natürlich. Also ich meine, der Jopi ist wirklich ein Ausnahmehund, muss man sagen. Und der hat ja seinen eigenen Instagram-Account, genau. Jopis Welt. Und weil es eben so viele lustige Fotos von ihm gab, wo ich gesagt habe, die kann ich nicht bei mir posten, aber so hat er seinen Account. Und der Joppi ist einfach ein Hund, dem das alles unglaublich Spaß macht. Also dem macht es auch Spaß, mit mir fotografiert zu werden und da zu sitzen und zu schauen. Und er ist so unglaublich. Ich meine, sein bester Freund ist jetzt dieser kleine schwarze Kater BJ von Freunden von uns. wenn man das sieht, wie der spielt mit diesem Kater und wie der Kater mit ihm spielt, das ist so berührend. Und ich muss sagen, das freut mich natürlich und darüber erzähle ich gerne.
Mhm. Auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Seite. Schaut euch mal auch gerne durch. Du wirkst auch selber immer so positiv, so immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Wie machst du das eigentlich, dass du immer so positiv bleibst?
Ich bin nicht immer positiv, weil ich ein Mensch bin. Und wir Menschen sind nicht immer nur positiv. Grundsätzlich, das, was ich zeige auf Instagram, auf Facebook, da ist mir das Anliegen, dass ich etwas Freudiges in die Welt hinausstrahle. Aber ich sage immer dazu, und das schreibe ich auch in den Büchern zum Thema Freude, ich habe genauso meine Zeiten, wo ich sauer bin, wütend bin, traurig bin, niedergeschlagen bin, verzweifelt bin. Das ist ein Teil des Lebens. Was ich aber gelernt habe, ist, dass sie diese Zeiten nicht mehr so lange dauern, wie ich schneller rauskommen kann, wie ich schneller wieder freudiges Erleben sehen, spüren kann. Und das ist heute das Wichtige. Aber zu sagen, ich will, dass es mir immer nur gut geht, das ist ein Wunsch, der wird nicht in Erfüllung gehen, der kann höchstens frustrieren. Es ist viel leichter zu akzeptieren, ich habe alle Formen von Gefühlen, aber will ich das, was mir nicht so angenehm ist, so lange haben oder wie kann ich da schneller wieder raus?
Und wenn du so einen Tag hast, wo du denkst, boah, heute bin ich mal richtig schlecht drauf, wie holst du dich da selber wieder raus?
Ganz unterschiedlich. Erstens einmal rede ich darüber. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, solche Sachen nicht zu schlucken, sondern darüber zu reden und sie auf diese Art und Weise schon einmal ein bisschen aufzulockern, nennen wir es so. Dann habe ich eine Liste von Sachen, die mir einfach Freude bereiten, oft Kleinigkeiten, die mir schon weiterhelfen können. Manchmal ist es auch so, dass ich merke, ich bin einfach müde. Mhm. Und das bedeutet, dass ich mich dann auch einmal einen Tag etwas mehr ausruhe, weil ich arbeite schon sehr, sehr viel und sehr gerne. Und das gönne ich mir und dann geht es mir oft, wenn ich dann wieder eine Nacht sehr gut geschlafen habe, am nächsten Tag wesentlich besser. Und dann schaue ich mir schon an, und warum bin ich traurig, verzweifelt, sauer? Was ist es denn ganz genau? Und meine Frage lautet immer, was kann ich tun? Denn im Tun und im Machen liegt unsere Macht.
Also ein bisschen so dein Tipp, einfach tun, umsetzen.
Genau hinschauen, akzeptieren. Es ist schon sehr, sehr menschlich und ich mache das nach wie vor und ich habe es früher viel stärker gemacht, zu sagen, ich will das nicht. Aber alles, was du zurückdrückst oder wegdrückst, drückt wieder zurück. Das ist dieses Gesetz von Aktion, Reaktion, wie wir es in der Schule lernen. Das drückt zurück und davon geht es ja nicht weg. Aber wenn du einen Schritt zur Seite gehst, schaust du nicht mehr so drauf und es kann sich an dir vorbei bewegen. Oder wenn du dich in eine andere Richtung drehst. Oder wenn du sagst, wie kann ich das Ganze auflösen? Aber dazu muss man einmal genau hinschauen, was es denn eigentlich ist.
Mhm. Gibt es bei dir auch so Tage, wo du mal einfach gar nichts tust?
Ausdenken, das kann ich nicht abstellen. Das passiert ständig. Also ich versuche immer wieder Tätigkeiten zu finden. Vor kurzem hat mir jemand empfohlen, Bogen schießen, weil da muss man sich so konzentrieren, dass man an nichts mehr denken kann.
Das stimmt, das habe ich gemacht.
Wirklich? Gut. Ja. Okay, das werde ich jetzt noch ausprobieren. Aber sonst ist es so, dass da ständig Gedanken in meinem Kopf laufen und ich mache halt sehr viele Notizen. Das ist aber etwas, was mir Spaß macht. Schreiben ist wirklich so, dass ich sage, das sind Arbeitstage. Also da sitze ich den ganzen Tag. So ein bisschen schreiben alle paar Tage, das würde ich nicht machen. Mhm. Also wenn ich auch Urlaub mache zum Beispiel, dann fahre ich herum, dann schaue ich mir Sachen an. Nur mir fällt trotzdem immer einiges ein und ich mache ständig Notizen.
Schreibst du auch manchmal so Bücher oder kleine Geschichten einfach nur für dich selbst?
Ganz ehrlich, nein, selten. Sehr, sehr selten. Weil das, was ich mache, ist etwas, was mir Freude macht und ich habe ja die Möglichkeit und dafür bin ich wiederum sehr dankbar, dass ich es publizieren kann auf verschiedene Art und Weisen. Das sind ja jetzt nicht nur zum Beispiel Bücher, sondern das ist eben so, dass ich etwas auf Instagram machen kann, auf Facebook machen kann. Ich habe einen Podcast, also einfach glücklich, der 5-Minuten-Freude-Kick. Das sind ganz kurze Sachen, kurze Gedanken, die einfach zu mehr Freude führen können. Dort kann ich es ausdrücken. Ich mache mit dem Michi Buchinger und mit der Jana Klar Drei Wollen Durchblick auch einen Podcast, wo wir über verschiedene Themen diskutieren. Das ist wieder eine Ausdrucksmöglichkeit. Ich habe sehr viele Auftritte. Ich mache jetzt in Zukunft auch Auftritte, eben ein abendfüllendes Programm zum Thema mehr Freude im Leben. Was kann man alles machen? Ich habe all diese Möglichkeiten und mir ist es schon wirklich ein Anliegen, immer etwas für Menschen zu machen.
Wie machst du das eigentlich, dass du immer so am Boden geblieben bist, obwohl du so erfolgreich bist?
Da habe ich das Glück, einen Eltern auch gehabt zu haben, die sehr, sehr erfolgreich waren. Also mein Vater war ein sehr erfolgreicher Arzt. Und der hat mir von Anfang an immer gesagt, bleib dankbar, bleib bescheiden und bleib mit beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Füßen auf dem Boden. Das ist eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse. Und dann habe ich auch rund um mich natürlich Menschen, die sicher immer darauf schauen. Und etwas muss ich schon auch sagen, wenn ich mich umgesehen habe, Menschen, die lange Zeit Sachen tun, die viele Menschen erreichen. Das sind alles sehr ruhige Menschen. Mhm. Das sind alles Menschen, die, wie gesagt, eine gewisse Beruhigtheit haben. Und das kann man auch nennen, auf dem Boden bleiben. Und im Endeffekt geht es immer nur um die Sache. Und bei mir sind es Geschichten, die ich erzählen will.
Gibt es bei dir etwas im Leben, wo du ganz besonders stolz drauf bist im Nachhinein?
Naja, ich muss jetzt ehrlich sagen, mir war das ja nie so bewusst. Erst in den letzten Jahren, seit ich für Erwachsene schreibe, kommen ja so viele Erwachsene und erzählen mir, was die Bücher in ihrer Kindheit bedeutet haben. Das wusste ich so nicht. Das habe ich auch nie so gesehen. Darauf, sage ich jetzt ehrlich, bin ich wirklich stolz. Das freut mich unendlich.
Gibt es auf deiner Bucketlist jetzt noch irgendwas, was du unbedingt noch machen möchtest oder irgendein Projekt vielleicht, was du, von dem du schon so lange träumst, dass du gerne umsetzen möchtest?
Aber diese Liste ist lang.
Yeah.
Also die Liste, was ich noch alles machen möchte, ist sehr, sehr, sehr lang. Und ich bin aber so, dass ich sage, ich möchte Geschichten erzählen. Und wie ich sie ausdrücke, das lasse ich auf mich zukommen. Also ich mache jetzt ein großes Theater-Event zum Beispiel über Musik. Und ich hätte nie gedacht, dass so etwas auf mich zukommt. Aber dann plötzlich war die Chance da und dann sage ich ja. Das habe ich immer in meinem Leben gemacht. Alles, was mit Musik zu tun hat, Musical, Songs und so weiter, ist etwas, was mich immer fasziniert hat und was ich sehr, sehr gerne mache. Bücher werde ich weiterschreiben für Kinder, für Erwachsene. Alles, wo ich begeistern kann für verschiedene Themen, ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Also da gibt es viele, viele Dinge, die ständig auftauchen. Und heute muss ich schon sagen, ein ganz großes Anliegen ist mir, Menschen zu erzählen und auch verschiedene Tricks und Techniken zu zeigen, wie man mehr Freude im Leben haben kann. Denn das, was uns da draußen alles um die Ohren fliegt jeden Tag, das ist leider da. Und wir können sagen, wir wollen es nicht, es wird trotzdem da sein. Jetzt ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Wie kann ich mein eigenes Leben, wie kann ich meine eigenen Gedanken, meine eigene Persönlichkeit so gestalten, dass ich einfach freudiger und leuchtender durchs Leben gehen kann? Und da gibt es wirklich einiges. Darüber zu erzählen und andere Leute auch dafür zu begeistern, dass sie das auch können, das ist mir jetzt schon eines der größten Anliegen.
Dann bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, was uns noch erwartet. Und sage vielen Dank, dass du heute im Studio warst.
Danke für die Einladung.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Wellemer.